So gut. Danke vielmals. Ja, das ist die Überraschung vom Jahrhundert für mich. Der Ralf kann Gitarre spielen. Ist mir natürlich jetzt, also ich schätze das sehr. Ist mir natürlich auch sehr unangenehm gewesen, weil ich bin ja so ungern im Mittelpunkt. Danke vielmals. Weiss eigentlich jemand von euch, warum Pfingstschlager immer an Pfingsten stattfindet? Hast du noch nie überlegt, gell? So Fragen halten mich zur Nacht wach, gell? Warum findet Pfingstschlager immer an Pfingsten statt? Ja, natürlich. Pfingsten ist ein Datum, ist ja klar. Und ein Pfingstschlager an Ostern wäre irgendwie nicht gleich stimmig, aber man könnte ja den Namen nach dem Datum richten und nicht umgekehrt, oder? Das wäre jetzt einmal eine Volksinitiative wert, oder? Ein Pfingstschlager versetzen. Ja, warum? Weil es gibt doch in unseren Breitengraden gibt's keinen Grund, ausgerechnet an Pfingsten mit Kind in eine Zeltfreizeit aufzubrechen. Ich glaube, meteorologisch gibt es im ganzen Jahr kein Wochenende, wo sie so zuverlässig schiffen wie an Pfingsten. Oder? 9 von 10 Pfingstwochenende versaufen im Regen und doch machen sich jedes Jahr Tausende von Pfadfinderinnen und Pfadfindern und von Jungschärlerinnen und Jungschärlern machen sich auf, packen ihr Rucksäckchen und stehen am Bahnhof wartend auf ihr Unheil. Ich weiss, ich meine, das ist die absolute, ultimative Überlebensübung. Gib dir das mal. Ich weiss von Pfingstschlagern, wo buchstäblich in sintflutartigen Regengüssen davor geschwemmt worden sind. Zelt haben sich mit dem Schlamm bewegt. Knebelschiesse ist gefüllt worden und der Inhalt der Knebelschiesse hat sich durchs Zeltlager ergossen. Verstehst du? Und wenn du jetzt den Eindruck hast, dass ich ein bisschen traumatisiert klinge, dann gebe ich dir recht. Ja, ja, auch ich habe zu diesen Kindern gehört, die mit dem Rucksack am Bahnhof gestanden sind. Mit meinem Bruder zusammen. Und ich kann es zwar mittlerweile verstehen, warum meine Eltern mich und meinen Bruder einmal ein paar Tage müssen loswerden mussten. Aber ich gehöre eben nicht zu denen, die dann heiko sind nach dem Pfeiler und gesagt haben, ja, es hat geregnet, aber es war doch mega lässig gewesen. Nein, es war nicht lässig gewesen. Nein, ich habe es nicht genossen. Nein, der Gestank vom ersten Tag weg, der Gestank nach Rauch und Servela und nach Socken, die man zum Trocknen aufgehängt hat. Und in der Nacht schiffen sie ins Zelt rein und Matratze füllt sich mit Wasser, weil irgend so ein simples Zelt so aufgebaut hat, dass die Öffnung gegen den Berg zeigt und das ganze Wasser in den Schlafsack reinläuft. Spätestens nach 2 Tagen sind alle krank, wie sich Grippe wie eine Epidemie ausbreitet. Nein, es ist nicht lässig. Und je länger ich in diesen Pfingstschlager war, desto lauter hat mir meine Bettdecke zugerufen von daheim. Komm zu mir, komm zurück zu mir. Ich bin warm und schmöckig und sauber. Ich kann mir nicht helfen, ich hasse Zelte. Ich bin auch seither, ich bin nie mehr campieren, außer einmal vor ein paar Jahren bin ich eingeladen worden, um mit einer Gruppe von ICF-Pastoren mit der Harley durch die USA fahren und dann von Campingplatz zu Campingplatz und wir haben die Wette abgeschlossen, wer es am längsten aushaltet ohne Duschen. Ich habe haushoch verloren. Ich finde das einfach grusig, so Zeug. Ich bin nicht gemacht fürs Zelt. Ich bin nicht gemacht. Ich bin nicht gemacht für den Campingplatz. Ja, ja. Schau, ich weiß nicht, wie es Gott mit dem geht, gell? So ganz persönlich. Wie es Gott hat mit dem Zelten. Mit dem campieren. Immerhin reden wir vom lebendigen Gott, reden wir vom Schöpfer von Himmel und Erde. Gell? Der Paulus hat an einer Stelle in der Apostelgeschichte, wird von dem berichtet, ist er auf Athen gekommen, in eine Stadt, wo man ganz viele verschiedene Götter angebetet hat und für alle möglichen Götter einen Tempel oder einen Schrein oder einen Altar gebaut hat. Und der Paulus sieht das und er steht vor die Bewohner an und sagt, ich erzähle euch von einem anderen Gott. Ich erzähle euch vom Schöpfer von Himmel und Erde. Und er sagt dann folgendes, meine Botschaft, Apostelgeschichte 17, meine Botschaft handelt von dem Gott, wo die ganze Welt mit allem, wo drin ist, geschaffen hat. Er, der Herr, über Himmel und Erde, wo nicht in Tempel, wo von Menschen erbaut worden sind. Er ist es, wo uns allen das Leben gibt und die Luft zum Atmen und uns mit allem versorgt, wo wir brauchen. Der Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat, der wohnt nicht in menschengemachten Wohnungen. Das erinnert uns an eine Predigt, die Stephanus schon früher in der Apostelgeschichte gehalten hat, wo er genau so von Gott redet und sogar einen Prophet aus dem Alten Testament zitiert, den Jesaja. Und der Jesaja beschreibt Gott mit ganz ähnlichen Worten. Jesaja 66, er sagt, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Und da wollt ihr mir ein Haus bauen. An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Ich habe das alles doch geschaffen. Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Der Himmel ist mein Thron, die Erde ist mein Fußschemel. Der Jesaja redet von der damaligen Vorstellung vom Universum oder vom Firmament. Die Leute haben sich vorgestellt, dass quasi dass die Sterne aufgehängt sind wie an einer grossen Käseglocke und dass die fest ist und haben sich irgendwie vorgestellt, dass Gott quasi auf dieser Glocke drauf hockt und seine Füße auf die Erde streckt. Und die Erde ist gerade so gross, gerade gross genug, um ihm als Fußschemel dienen. Das war so das Grösste, was sich die Leute damals vielleicht vorstellen konnten. Und heute im 21. Jahrhundert, gell, wissen wir, wie viel grösser das Universum noch ist. Wie viel unermesslicher es All ist. Wie das buchstäblich nicht mehr aufhört. Wie wir nur kleine Muckenfürze auf einem Planeten sind. In einem System, im Sternen, Planetensystem, in einer Galaxie, wo nur eine von Millionen und Milliarden von Galaxien ist. Und dass es Sterne gibt, die im Durchmesser oder im Durchmesser tausende Mal grösser sind als die Erde oder als die Sonne und so weiter. Und wir haben heute ein bisschen Einblick in die Dimensionen des Universums. Und wir merken, das Ganze ist noch viel verreckter, das Ganze ist noch viel grösser. Das ist völlig unfassbar. Und der Jesaja fragt ihn, fast ein bisschen, ihr habt das vielleicht rausgespürt vom Tonfall her, gell? Fast ein bisschen ironisch, fast ein bisschen satirisch, sagt er, und wo genau möchtet ihr mir ein Haus bauen? Wo genau soll ich wohnen? Der Schöpfer von Himmel und Erde, wo in ganz anderen Dimensionen lebt. Es gibt verschiedene Stellen, die das zum Ausdruck bringen. Übrigens ganz am Anfang von der biblischen Geschichte, im ersten Buch Mose, wird doch vom Turmbau zu Babel berichtet. Wie Menschen zusammenkommen und sagen, lass uns einen Turm bauen. Und dann sagen sie, wir wollen einen Turm bauen, der bis in den Himmel geht. Wir wollen quasi einen richtigen Wolkenkratzer schaffen. Wir wollen Gott aus seiner Wohnung rauskützeln. Oder? Und dann fangen sie an, den Turm bauen. Und sie bauen und bauen und bauen das grösste Bauwerk, das die Menschheit je gesehen hat. Und dann lesen wir dort den Satz, und Gott ist abgestiegen auf die Erde, um den Turm zu sehen, wo die Menschenkinder gebaut haben. Das ist auch so eine augenzwinkernde Bemerkung, die deutlich wird, ja Gott, es ist wie wenn Gott so quasi müsste, so ganz nahe herangehen, um das Türmli zu sehen, das Lego-Türmli, wo die Menschen gebaut haben, wie Gott in ganz anderen Grössenverhältnis lebt. Und das, die Art von Ironie kommt in dieser Stelle vom Jesaja auch durch. Also, Zelten ist wahrscheinlich nichts für Gott. Gambieren ist alle nichts für ihn. Und trotzdem verwünschen wir den lebendigen Gott im Alten Testament genau da dabei. Wir verwünschen ihn beim Zelten. Wir verwünschen ihn beim Campieren. Der Gott, der stellt sich auf die Seite von den Glaubensvätern, von Abraham, von Isaac und von Jakob, von Viehbesitzern, von Nomaden, die umziehen. Und für ein Nomadenvolk wird der Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, wird zu einem Nomadengott. Für Menschen, die in Zelt unterwegs sind, wird Gott ein Gott, der in einem Zelt unterwegs ist. Und er macht seinem Volk Anweisungen. Im zweiten Buch Mose lesen wir das sehr ausführlich. Anweisungen, wie sein Volk soll ein Zelt bauen, wo Gott als seine Wohnung will brauchen. Und dann lesen wir Folgendes. Von dieser Stiftshütte hat man die dann genannt. Aber das ist, letztlich war es ein Zelt, wo nach ganz bestimmten Anweisungen gebaut worden ist und wo man dann konnte zusammenlegen und wieder weiter transportieren und noch anders wieder aufbauen. Ein Zelt von Gott. Die Wohnung von Gott. Da bedeckt die Wolke die Stiftshütte, lesen wir im 2. Mose 40. Und die Herrlichkeit vom Herrn hat die Wohnung erfüllt. Und der Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf geruht hat und die Herrlichkeit von Gott die Wohnung erfüllt hat. Und immer, wenn die Wolke sich erhoben hat von der Wohnung, sind die Israeliten aufgebrochen, solange ihre Wanderung gedauert hat. Wenn sich aber die Wolke nicht erhoben hat, dann sind sie auch nicht weitergezogen bis zu dem Tag, wo sie sich erhoben hat. Denn die Wolke vom Herrn ist bei Tag über der Wohnung gewesen und bei Nacht ist sie voll Feuer geworden vor den Augen vom ganzen Haus Israel, solange die Wanderung gedauert hat. Der Nomade, für ein Nomadenvolk wird Gott zu einem Nomadengott. Zu einem Gott, der bereit ist, im Zelt zu wohnen. Zu einem Gott, der unter seinem Volk, im Lager der Israeliten, sein Zelt aufschlägt, seine Zeltpflöcke einstecken lässt. Und der deutlich macht, das wird im Text extra beschrieben, wo deutlich wird, dass die Gegenwart von Gott das Zelt erfüllt hat. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Symbol gewesen oder so, sondern es wird beschrieben, wie die Gegenwart von Gott das Zelt erfüllt hat. Gott hat Wohnung genommen. Unter seinem Volk. Der Gott der Bibel ist im wahrsten Sinn vom Wort der heruntergekommene Gott. Der Gott, der runtergekommen ist, in die Niederungen vom menschlichen Alltag runtergekommen ist und unter uns wohnt. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Wir sind in dieser Adventsserie, gell? In dieser Weihnachtsserie. Mitten in der Adventszeit. Wir erinnern uns an den Gott, der in unser Leben eintritt. Der uns auf Augenhöhe begegnet. Und nirgends wird das so deutlich klar und nirgends wird das so zugespitzt auch umgesetzt, wie in der Person von Jesus selber. Das ist, was man an Weihnachten feiert. Und alle Evangelisten im Neuen Testament, alle, die die Jesus-Geschichte überliefern, sind fasziniert von dem und staunen über das. Und der Johannes, der ja der Einzige ist, der jetzt gar keine Weihnachtsgeschichte überliefert, der Johannes hat, ja, er hat eben doch eine ganz kurze, in einem Satz komprimiert, ist seine Weihnachtsgeschichte und dafür umso prägnanter. Der Johannes schreibt in Johannes 1,14, er, wo das Wort ist, der Sohn Gottes ist Mensch geworden aus Fleisch und Blut und hat unter uns gelebt. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Der Sohn ist Mensch geworden und dann heisst es, er lebt unter uns. Und das Wort für Leben oder für Wohnen, das könnte man auch übersetzen mit Zelten. Das kommt eigentlich von dem Begriff für Zelten. Und das ist eine Anspielung aufs Alte Testament, eine Anspielung auf den Gott, der schon in der Geschichte mit Israel seine Bereitschaft gezeigt hat, mitten ins Leben von Menschen einzutreten und unter uns zu wohnen. Und in Jesus wird der Gott jetzt sogar Mensch und tritt in unsere Welt ein. Ich weiss noch, wo wir
vor ein paar Jahren einen neuen Grill gekauft haben. So einen Outdoor-Chef, so einen Gasgrill, gell? Und ich habe den zusammengebaut und unsere Kinder, die sind noch viel kleiner gewesen, unsere Tochter war vielleicht jährig gewesen, und der Bub knapp 3 und sie hat so zugeschaut, wie ich den Grill zusammenbaue und die haben eine Saufreude gehabt an dem. Das war immer lässig gewesen, da ein bisschen schrübeln und so. Das haben sie super gefunden. Ich habe das auf der Terrasse zusammengebaut. Sie haben natürlich keine Ahnung gehabt, was das ist, gell? Aber einen Spass gehabt beim Zusammenbauen und ein paar Tage später beobachten wir, wie unsere Tochter plötzlich anfängt, ganz fromm werden und den Namen von Jesus ausrufen. Gell? Sie sagt dann plötzlich unsere Tochter, Jesus, Jesus, Jesus. Und ich denke, ja, was ist auch los mit unserem Meiteli, oder? Ja, sage ich, Schätzeli, was ist denn, was ist mit dem Jesus? Jesus. Und sie wird immer aufgeregter, gell? In einer Aufregung läuft sie Richtung Terrasse, Richtung Balkon, oder? Und zeigt raus, Jesus, Jesus. Und ich sage, ja, aber Jesus, Jesus ist doch nicht auf dem Balkon. Jesus, Jesus. Und dann nehme ich sie raus und gehe auf den Balkon raus und dann zeigt sie auf den Grill. Jesus, im Grill, Jesus. Und ich denke, ja nein, also, was ist mit dem Kind los? Und ich realisiere, dass unsere Tochter ernsthaft damit rechnet, dass der Jesus im Grill hockt, darum muss ich die Grillabdeckung abnehmen und unsere Tochter beruhigen und ihr versichern, dass da in dem Grill kein Jesus steckt. Und das hat uns noch lange beschäftigt, gell? Ich meine, man macht sich ja so seine Gedanken als Eltern, gell? Und es hat ein paar Tage gedauert, bis ich realisiert habe, dass der Grill, den wir gekauft und aufgestellt haben, eine verblüffende Ähnlichkeit hat mit dieser Kinderkrippe in der Kinderbibel, mit dieser Jesuskrippe, oder? Und dass unsere Tochter geschlussfolgert hat, dass ich da ein Jesuskrippli zusammenbaue und wahrscheinlich gefunden hat, so nach ein paar Tagen braucht das Jesuskindli ein bisschen Luft. Und ich bin dann froh, dass unsere Tochter den Nachbarn nicht gesagt hat, dass wir da ein Kind im Grill verstecken. Es war natürlich ein Missverständnis, das Ganze, gell? Aber die Wahrheit von dem Jesuskind ist nicht viel weniger schockierend. Die Wahrheit von dieser Jesusgeschichte, dass Gott Mensch wird, dass Gott unter uns kommt, dass Gott sich in eine Krippe legen lässt, dass der Sohn Gottes mit Windeln in einer Krippe liegt, sich aufziehen lässt von einem überforderten Teenager-Bärli. Dass der Sohn Gottes durch die staubigen Strassen von Jerusalem läuft. Als er im Haus von seinen Eltern wohnt. Dass er das Handwerk vom Vater lernt. Als Jesus, dass der Sohn Gottes ein Büzer wird. Wie der Göle, verstehst du? Nur ein bisschen fremdenfreundlicher. Aber wie der ein Büzer wird. Und Menschen auf Augenhöhe gegenübertritt. Und Jesus, die Geschichte von Jesus, die erfüllt eine Verheißung vom Jesaja. Das sagt Matthäus in seiner, er hat ja eine ganz ausführliche Weihnachtsgeschichte. Und der Matthäus sagt, mit dem Auftreten, mit der Geburt von Jesus, erfüllt sich etwas, was der Jesaja schon vor vielen Jahrhunderten gesagt hat. Matthäus 1 hält er Folgendes fest. Das alles ist passiert, wie sich jetzt erfüllen soll, was der Herr durch den Prophet vorausgesagt hat. Und dann zitiert er den Jesaja: Gesehen, die Jungfrau wird schwanger werden und den Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das ist eben gleich ein eine Geburtstagspredigt von mir jetzt heute. Gell? Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel wird dann erklärt, das heisst, Gott ist mit uns. Gott ist unter uns. Gott ist mit uns. Lass dich das mal, verstehst du? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott gibt sich selber den Namen, Immanuel. Gott nennt sich der Gott mit uns. Gott definiert sich als der Gott, der mit uns ist. Gott ist entschlossen, nicht mehr und nie mehr anders Gott zu sein, wie als Gott für uns. Gott gibt sich den Namen und definiert sich als der Gott, der uns nicht von der Seite weicht. Als der Gott, der in unseren Alltag, in unser Umfeld hineinkommt, der bei uns ins Zelt steigt, unser Leben teilt. Versteht ihr das? So wie Gott für Nomaden ein Nomadengott worden ist. Wird er im 21. Jahrhundert, wird er für Hausfrauen und Hausmänner, wird er ein Hausfrauen- und ein Hausmännergott, wo der Alltag, der Familienalltag, der Haushaltalltag teilt, wo mit im Spielplatz sitzt, wenn Kinder am Spielen sind. Der Gott, der für ein Nomadenvolk zum Nomadengott geworden ist, der wird für Banker zu einem Bankergott, der in Lift steigt mit dir, wenn du den Knopf drückst, um in deinem Bürostock wieder auszusteigen, der den Alltag mit dir teilt. Der Gott, der für ein Nomadenvolk zum Nomadengott geworden ist, wird für Handwerker ein Handwerkergott, der sich in der Werkstatt auskennt, wo dir nicht von der Seite weicht. Für Studenten und Schüler wird er ein Studenten- und Schülergott, der deinen Alltag kennt, wo in dein Leben mit eintaucht, wo auch immer du deinen Alltag verbringst, ist der Gott, der uns in der Bibel bezeugt wird, ist dein Immanuel, ist dein Gott mit dir. Verstehst du? Was uns in Jesus gezeigt wird, ist, dass du gar nicht mehr zu haben bist ohne Jesus. Du bist nicht mehr zu haben ohne Jesus. Er begleitet dich. Er ist der Gott mit dir. Kannst du dich fragen, wo du im Moment stehst, wo du im Moment da im Zelt von deinem Leben vielleicht sitzt, wo sich dein Alltag abspielt, wo du damit kämpfst, Sachen, wo du drinnen bist, gerade jetzt. Und jetzt überleg dir, der Gott, der schlägt sein Zelt neben dir auf. Der Gott, der teilt deine Welt. Der begegnet dir da drin, auf Augenhöhe. Der nimmt dein Leben ernst. Der kommt runter. Schau nicht aus der Distanz zu und gibt dir nachher einen Score von 1 bis 10, wie du performt hast in deinem Leben. Sondern der teilt deine Welt und ist mit dir unterwegs. Und mehr als das noch. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als ich den Text gelesen habe aus dem Mosebuch, wo gesagt wird, dass die Gegenwart von Gott das Zelt erfüllt hat. Und dann wird beschrieben, ein bisschen umständlich, aber es wird beschrieben, wie es immer wieder passiert ist, dass die Gegenwart von Gott sich erhoben hat und wie weitergegangen ist. Und dass die Israeliten dann gewusst haben, jetzt ist auch für uns Zeit, zum Weitergehen. Versteht ihr? Der Gott, der in der Bibel bezeugt wird, ist ein Gott, der mitten in unsere Welt kommt, der unser Leben teilt. Aber das ist auch ein Gott, der uns in unserer Welt drin vorausgeht. Das ist ein Gott, der unser Leben teilt und in unserem Leben drin uns zu neuen Schritten veranlasst. Jesus hat das unmissverständlich klar gemacht. Er ist nicht einfach gekommen und hat in Galiläa und Judäa das Leben teilt mit den Menschen, das auch, oder? Er ist in die Käfer gegangen und ist dort daheim gewesen und hat dort sein Leben verbracht. Aber nicht nur das, er hat Menschen herausgefordert und neues Land einzunehmen in unserem Leben. Amen.